NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
12. September 1494. Der Geburtstag des französischen Königs Franz I.
In Deutschland hat man Franz I. in der Tat vor allem als Rivalen Karls V. wahrgenommen.
Dr. Rainer Babel, Spezialist für die frühe Neuzeit am Deutschen Historischen Institut Paris.
Ich sehe aber insgesamt relativ wenig Beschäftigung mit Franz I. in Deutschland.
Und in Frankreich, wo Franz I., sprich François Ier, der Ritterkönig genannt wird, Le Roi Chevalier aus der Dynastie der Valois.
L'étude de ce règne a souffert.
Die Erforschung dieser Regierungszeit hat im 20. Jahrhundert unter einem Stillstand gelitten, denn sie gehörte zu zwei Epochen. Das war das Ende des Mittelalters oder der Anfang der Renaissance, der Beginn der Neuzeit.
Jean-Marie Legal, Geschichtsprofessor an der Pariser Sorbonne-Universität.
Aujourd'hui la question de la personne de François Ier.
Die Frage nach der Person Franz I. spaltet die Historiker heute nicht mehr allzu sehr. Was die Historiker aber sehr interessiert, ist die Art und Weise, in der sich politische Autorität in der Renaissance herausbildet. Allerdings fokussieren sich die Kollegen bevorzugt auf die späteren Religionskriege, die ein Schlüsselmoment darstellen. Und deshalb hat Franz I. lange darunter gelitten, dass er sich ein wenig in einem toten Winkel der Forschung befindet.
König Franz I. wurde heute vor 520 Jahren, am 12. September 1494, auf der Burg Cognac geboren. Vergessen ist er in Frankreich aber nicht. Zum einen, weil der Name der Stadt Vitry-le-François westlich von Paris an ihn erinnert. Zum anderen, weil das Schloss von Chambord südlich der Stadt Blois von seiner Begeisterung für die Kunst der italienischen Renaissance zeugt. 2015 werden deshalb Kolloquien und Ausstellungen an den Beginn der Amtszeit von Franz I. im Jahr 1515 erinnern. Gleich im Jahr seiner Krönung in der Kathedrale von Reims bewies der Nachfolger Ludwigs XII. Zum ersten Mal taktisches Geschick auf dem Schlachtfeld. Am Tag nach seinem 21. Geburtstag besiegte Franz I. die kampfstarken Schweizer bei Marignano. Sein Lohn, das Herzogtum Mailand. Damit gehörte der breitschultrige französische König mit der überlangen, spitz zulaufenden Nase zu den Fürsten des Heiligen Römischen Reiches und durfte sich 1519 um die Kaiserwürde bewerben.
Es hatte schon vor ihm Könige gegeben, die das versucht hatten. Aber noch nie war die Wahl so offen. Nie hatte ein französischer König diplomatisch und finanziell so viel investiert, um die Stimmen der sieben Kurfürsten zu erhalten.
Der Gegenwert von 1,5 Tonnen Gold reichte aber nicht. Denn die Habsburger warfen mehr als das Doppelte in die Waagschale.
Wenn man von einem großen Lebensthema Franz I. sprechen kann, vielleicht sogar von einem großen Lebenstrauma, dann ist es wahrscheinlich die verlorene Kaiserwahl des Jahres 1519. Das hat dann alles umgedreht, dass der Habsburger Karl V. die Wahl gewonnen hat. Das hat natürlich auch die europäischen geopolitischen Gegebenheiten völlig verändert. Denn dann beginnt natürlich eine Zeit, in der die ganzen Ressourcen der Iberischen Halbinsel, die Niederlande, die Karl V. geerbt hat, natürlich auch die habsburgischen Hauslande, dass das alles Reserven sind, die gegen Frankreich eingesetzt werden können. Und ich denke, man darf durchaus sagen, dass damals natürlich bei Franz I. auch die Sorge vor einer gewissen habsburgischen Einkreisung entsteht.
4 mehrjährige Kriege mit Karl V. gab es während der über 30-jährigen Herrschaft Franz I. Sie fraßen die Hälfte seines Budgets. Gleich der erste Krieg, der 2 Jahre nach der verlorenen Kaiserwahl begann, war denkwürdig. Denn anders als Karl V., der in Madrid weilte, zeigte sich Heißsporn Franz I. 1525 bei Pavia selbst auf dem Schlachtfeld. Eine heroische Geste mit Folgen, denn die Habsburger nahmen ihn gefangen.
Das Problem ist, dass Franz I. für seine Freilassung den entehrenden Vertrag von Madrid unterzeichnen wird. In ihm erklärt er sich bereit, das Herzogtum Burgund gegen seine Freiheit einzutauschen. Um die Durchsetzung des Vertrages zu garantieren, lässt er zwei seiner Söhne bei Karl V. als Geiseln zurück. Sie bleiben dort immerhin fast 3 Jahre. Doch wird Franz I. den Vertrag von Madrid nicht einhalten.
Jean-Marie Le Gall, der gerade an einem Buch über das Jahr der Schlacht von Pavia schreibt.
Als Franz I., der ehrenvoll Besiegte, wortbrüchig geworden ist, führt das dazu, dass Karl V. ihn 3-mal zum Duell herausfordert. Franz I. sagt, er sei ein illoyaler Ritter, dem es am Glauben fehle. Nicht durch die Niederlage bei Pavia ist das Bild Franz I. als Ritter beschädigt, sondern durch die Tatsache, dass er sein Wort aus dem Vertrag von Madrid nicht gehalten hat.
Und die Habsburger konnten für ihre Propaganda noch einen weiteren Tabubruch des französischen Königs nutzen. Denn Franz I. bändelte mit den Osmanen an, den Nichtchristen.
Das war natürlich erstmal eine machtpolitische Entscheidung. Natürlich wollte Franz I. nicht den Islam nach Europa bringen, aber er wollte Habsburg an seine Peripherie, das war Ungarn, das war Südosteuropa, natürlich Schwierigkeiten bereiten, den Kaiser dort also ablenken und sozusagen beschäftigen.
Rainer Babel, Autor des Buchs Deutschland und Frankreich im Zeichen der habsburgischen Universalmonarchie 1500 bis 1648.
Es war natürlich ein Problem, insoweit er seine Taten in Europa auch rechtfertigen musste. Denn allzu offene Unterstützung für die Osmanen, die Türken, den ungläubigen Feind, das konnte natürlich schon dazu führen, dass das Prestige des Königs von Frankreich ungeheuer litt. Und das war eine Gratwanderung.
Nicht einmal seine zweite politisch motivierte Ehe mit Eleonore von Kastilien, der älteren Schwester Karls V., konnte den französisch-habsburgischen Dauerkonflikt aus der Welt schaffen. Doch zog Franz I. aus seiner Gefangennahme in Pavia immerhin die Konsequenz, nicht mehr selbst in die Schlacht zu ziehen. Die Sicherheit Frankreichs hatte Vorrang. Der Hof Franz I. regierte dabei ohne feste Residenz.
Es schleppt sich hinter dem König beständig ein Zug von 12.000 Pferden her. Und das ist das Geringste.
Berichtete der von Franz I. angeheuerte italienische Goldschmied und Bildhauer Benvenuto Cellini.
Denn wenn in Friedenszeiten der Hof ganz beisammen ist, so sind es 18.000 Mann. Und darunter mehr als 12.000 Berittene. Nun kamen wir manchmal an Orte, wo kaum 2 Häuser waren. Und man schlug nach Art der Zigeuner Hütten aus Leinwand auf. Und ich hatte oft gar viel zu leiden.
Der Gesandte Anthony Brown beschrieb in einem Brief an den englischen König Heinrich VIII. Die Jagdleidenschaft von Franz I.
Nachdem er entschieden hat, welches Wild er töten will, nimmt er sein Pferd und reitet los und verfehlt niemals den tödlichen Schuss. Des Königs Bett wird immer auf den Jagden mittransportiert. Und wenn das Wild erlegt ist, begibt er sich zu einem Haus in der Nähe, wo sein Bett aufgestellt wird, und ruht sich 3 oder 4 Stunden aus.
Da der reisende Hofstaat schwerfällig und teuer war, investierte Franz I. immer mehr in den Bau von Schlössern, vor allem an der Loire. Auch den Ausbau des Louvre trieb er voran, ein erstes Indiz für die spätere Zentralisierung der politischen Macht im Pariser Raum. Beim französischen Volk schien der König beliebt, denn die Wirtschaft florierte, sodass sich Steuererhöhungen in Grenzen hielten. Größere Revolten blieben deshalb aus. Franz I. hatte es während seiner Regierungszeit nicht einmal nötig, die Generalstände einzuberufen. Doch wie würde sich der König zum neuen lutherisch reformierten Glauben stellen, dem großen europäischen Spaltpilz zu Beginn des 16. Jahrhunderts?
Er selbst hat von 1521 an gesagt, er sei gegen die lutherische Häresie. Doch hieß das nicht, dass er gegen Reformen innerhalb der Kirche war. So plädierte er dafür, dass man dem Heiligenkult weniger Bedeutung schenken sollte, dass man vor allem Vertrauen in die Gnade Gottes setzen und die religiöse Praxis vom Aberglauben befreien sollte. Er und besonders seine Schwester unterstützten deshalb einige Reformer in beträchtlichem Maße. Sie schützten Erasmus und Lefebvre d'Étaples, um eine Reform der gallikanischen Kirche zu versuchen, aber innerhalb der Kirche und nicht wie Luther oder später Calvin durch den Bruch mit ihr.
Innerhalb von Frankreich ließ Franz I. die protestantischen Abweichler verfolgen, sogar Hinrichtungen gab es. Das hinderte ihn aber nicht daran, außerhalb von Frankreich mit ihnen zu paktieren, wenn er so seinen Erzfeind Karl V. schwächen konnte. Trotzdem überwog in der Regierungszeit Franz I. die Offenheit für das Neue, für Veränderung.
Man kann da beispielsweise denken an die Institutionalisierung der neuen Wissenschaften des Humanismus gegen die sehr konservative Sorbonne, die sogenannten Lecteurs Royaux, die ja in gewisser Form die Vorläufer des heutigen Collège de France sind. Also da sieht man durchaus, wenn man so will, weiterwirkende Leistungen dieses Königs.
Rainer Babel vom Deutschen Historischen Institut Paris.
Selbstverständlich stehen daneben die großen künstlerischen Impulse seiner Epoche, also seine Schlossbauten an der Loire, die Ausgestaltung von Fontainebleau. Also alles das war neu und das waren für seine Zeit schon durchaus wichtige Taten.
Um das Prestige seines Königreichs zu steigern, machte sich Franz I. zum Vater der französischen Renaissance. Dafür holte er aus Italien berühmte Künstler ins Land, unter ihnen Leonardo da Vinci. Und er kaufte Gemälde von Michelangelo, Tizian und Raphael, die man heute im Louvre bestaunen kann. Zudem förderte er durch sein Mäzenatentum die Literatur, so den Schriftsteller François Rabelais und seinen berühmten Roman Gargantua und Pantagruel. Das große Ziel von Franz I. war eine neue Weltläufigkeit.
Der Adel soll seine bäuerliche Einfachheit ablegen, um den Ansprüchen der Zeit zu genügen. Er soll sich nicht nur um das Kriegshandwerk kümmern, sondern auch kultiviert und gebildet sein. Der Hof ist das Laboratorium dieses Wandels. Der Adel soll weiter Krieg führen, aber er soll auch geistreich sein, gute Manieren und eine gewisse Kultur haben.
Franz I. war ein höchst ambitionierter, dominanter König. Auf allen Gebieten wollte er Herr der Lage sein, auch in der horizontalen. Neben seinen beiden Ehen, die diplomatische Vorteile brachten, hatte er ungezählte Liebschaften. Professor Jean-Marie Le Gall.
Wichtig für den Historiker ist festzustellen, dass die Mätressen, von denen wir wissen, zur Aristokratie gehörten. Dabei zeigen sich Strategien bestimmter Adelsgruppen mit dem Ziel, den König zu beeinflussen. Die Mätresse ist eines der Mittel, um privilegierte Verbindungen zwischen dem König und bestimmten Abstammungslinien zu knüpfen. Unter diesem Gesichtspunkt hat es Franz I. verstanden, unabhängig zu bleiben. Er ist niemals der König eines einzigen aristokratischen Clans gewesen.
Innenpolitisch war Franz I. zweifellos ein gerissener Taktiker der Macht, gerade auch in seinem Umgang mit den Institutionen. Inwieweit er das Fundament der absoluten Monarchie in Frankreich gelegt hat, bleibt aber umstritten. Denn bei allem Herrschergebaren bestimmte Anfang des 16. Jahrhunderts nicht der König darüber, was Gesetz wurde und was nicht. Daher suchte Franz I. meist den Konsens mit den Parlamenten, die für die Rechtsfragen zuständig waren. Sein außenpolitisches Lebensziel, Kaiser Karl V. in die Knie zu zwingen, konnte Franz I. aber nicht verwirklichen. Bis zuletzt blieb er ein ruheloser König, der immer schon an den nächsten Krieg dachte. Davon zeugt auch der Autopsiebericht, der nach seinem Tod im Alter von 52 Jahren angefertigt wurde. Die Ärzte diagnostizierten
ein Magengeschwür, verdorbene Nieren und eine zerfressene Lunge.
Und auch für die gelebten Wonnen zahlte Franz I., denn er litt zudem unter einem Tumor im Unterleib, wahrscheinlich die Spätfolge einer Geschlechtskrankheit.
Im Zeitzeichen erinnerte Christoph Formweg an König Franz I., der am 12. September 1494 geboren wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.